Das ist der Podcast Ein Nehm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ein im Tee mit. Ich freue mich heute ganz besonders und ich habe zwei spannende Gäste mir eingeladen. Allerdings muss ich für alle, die unser Geschäftskonzept noch nicht so ganz kennen, ein bisschen ausholen. Vielleicht hat sich der ein oder andere oder die eine oder andere schon mal gefragt, was genau ist eigentlich ein Trend-Tee und was macht einen Tee zum Trend und wo genau kann ich das kaufen? Bei uns in unseren Geschäften und online gibt es verschiedene Sortimentsbereiche. Wir haben zum einen unser klassisches, normales Sortiment, was wir ganzjährig führen. Und daneben haben wir auch Spezialitäten, die wir in kleinen, ausgewählten Mengen einkaufen. Und wenn die dann weg sind, dann sind sie einfach weg. Und darüber hinaus gibt es auch einen speziellen Sortimentsbereich, der die Frage, was gibt's denn Schönes Neues, so ganz wunderbar beantwortet. Und das ist unser sogenanntes Trendsortiment. In diesem Trendsortiment haben wir derzeit zwei sehr spannende Kräutertees, die wir nicht alleine entwickelt haben, sondern da haben wir uns Hilfe geholt von Menschen, die noch mehr von Kräutern verstehen als wir. Und diese beiden Personen habe ich mir heute im Podcast eingeladen. Ich freue mich sehr, denn geneigte HörerInnen kennen Friederike Grönemeyer bereits aus Staffel 1, Folge 2. Friederike Grönemeyer ist Psychologin, Autorin und Heilpraktikerin für Pflanzenheilkunde. Gemeinsam mit ihrem Vater Professor Dietrich Grönemeyer arbeitet sie am Grönemeyer-Institut in Berlin und hat mit ihm zusammen das Buch Selbstheilen mit Kräutern geschrieben. Großes Therapiepotenzial sieht sie vor allem in wissenschaftlich erwiesenen Pflanzenwirkstoffen. Neben Friederike begrüße ich heute auch noch Professor Dietrich Grönemeyer. Er ist einer der bekanntesten Ärzte Deutschlands, Wissenschaftler, Bestsellerautor und Leiter des Grönemeyer-Instituts. Als Mediziner war er bereits in vielen Talkshows zu Gast und außerdem Moderator der ZDF-Sendung Dietrich Grönemeyer Leben ist mehr. Seit Jahrzehnten setzt er sich für Aufklärung und Vorsorge für ein langes und wohlbefindliches Leben ein. Seine Bücher Gesundheit für den Rücken, Leben ohne Angst und auch das gemeinsame Buch Selbstheil mit Kräutern erreichten Bestsellerstatus. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast Staffel 2.
Ja, hallo.
Hallo, vielen Dank. Wir freuen uns, wieder hier zu sein.
Ja, genau, richtig. Ja. Wieder gemeinsam. Hier zu sein. Das ist schön. Ja, wir hatten ja schon einen gemeinsamen Podcast. Und ich meine, das ist sogar der am zweithäufigsten angehörte Podcast auf Staffel 1. Ich glaube ja. Müsste ich nochmal in die Analysen gehen. Zu Anfang erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Was habt ihr denn in eurer Teetasse?
Ja, hier, ich habe tranke gerade Kraft. Also, ich finde, in diesen Zeiten braucht man das unbedingt. In der Ruhe liegt die Kraft und ich habe die Kraft gerade nötig.
Genau, und ich habe dazu sozusagen im Gegenspielbereich die Ruhe in der Tasse.
Ach so.
Und genau, ich brauche gerade viel Ruhe, weil turbulente Tage, und da habe ich mir ein bisschen Ruhe aufgegossen und genieße die jetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Ne? Und je nachdem, wie das Gespräch verläuft, könnt ihr die Tassen ja auch mal tauschen, wenn der eine mehr Kraft und der andere wieder mehr Ruhe braucht.
Genau.
Stimmt, gute Idee eigentlich.
Ich habe mir heute Morgen passend zum wunderschönen Frühlingswetter unseren neuen Kräutertee Sommerbrise aufgegossen. Der hat nämlich eine Zutat, die wir auch viele, viele Jahre nicht im Sortiment hatten, und zwar australische Lemon-Myrtle. Auch ein ganz, ganz einzigartiges Kraut. Deswegen, ich glaube, wir drei sind heute wirklich ganz tief im Bereich Kräuter angekommen. Das finde ich auch sehr schön. Aber für alle HörerInnen, die Folge 2 von Staffel 1 noch nicht gehört haben, mag vielleicht mal jemand kurz erläutern, Grönemeyer, wofür steht das eigentlich?
Wir stehen für die Weltmedizin, so habe ich sie definiert. Eine Medizin zwischen Hightech und Naturheilkunde, zwischen Psychosomatik und psychosozialer Medizin und Umweltmedizin und vor allen Dingen mit dem Menschen im Mittelpunkt, aber auf Augenhöhe. Also nicht im hierarchischen System hier der Arzt, die Ärztin, dort unten Patient oder Patientin, sondern gleichwertig, und fange mit den leichten Methoden an, also beispielsweise Hilfe zur Selbsthilfe mit einem guten Tee am Morgen oder nachmittags auch, um runterzukommen, wie es die Engländer beispielsweise ja uns vormachen, oder die Franzosen mit dem Verwend-Tee. So haben wir auch unsere Medizin angelegt, interdisziplinär, aber immer auf Augenhöhe.
Und Friederike, was beschäftigt die Menschen draußen gerade so? Was sind Themen, die gesundheitlich gerade relevant sind?
Ja, wir haben natürlich viele Themen. Klar, aktuell haben wir jetzt natürlich gerade auch so ein bisschen die Grippezeit hinter uns zum einen. Also ich meine so die klassischen Erkältungsviren, die dieses Jahr, finde ich, besonders umtriebig waren und auch von der Vehemenz stärker, so wenn ich das so beurteilen kann. Und aber auch natürlich Themen wie, ja, ich denke auch viele Bereiche, die so die mentale Gesundheit betreffen, also durch die Politik und auch, ne, würdest du auch sagen?
Ja, und durch die Pandemie und Kriege und auch jetzt Inflation, Angst davor, dass im Grunde wir jetzt auch noch in Krieg vielleicht sogar ziehen müssen. All das macht uns ja alle und den Wohlstand verlieren. Das macht uns alle ganz nervös. Und diese Angst, der habe ich gegenübergesetzt schon persönlich, gerade jetzt in diesen Zeiten, mein neues Buch Leben, Leben. Leben ohne Angst leben. Und darum geht es auch. Und wenn man jetzt mal auf die T's schaut, in der Ruhe liegt die Kraft beispielsweise, dann ist das ein Element von Leben ohne Angst, weil man einen Moment Ruhe für sich selbst bekommt, mal zu sich selbst wieder findet und, wenn irgendwie möglich, das Lachen nicht verlernt.
Oh, das Lachen ist wirklich ganz wichtig.
Also, ja, oder?
Ja, total. Also beim Teekochen habe ich ja immer nur Angst, dass ich es vergesse. Ja.
Denkst du nur daran und merkst auf einmal, der ganze Körper ist voller Endorphine und Fröhlichkeit, für einen Moment zumindest.
Es gibt ja unter Teetrinkern wirklich so den Witz, ne? Die größte Angst ist immer, dass ich vergesse, dass ich mir Tee aufgesetzt habe. Und dann muss ich den nach einer halben Stunde kalt wegschütten und wieder neu machen.
Ja, genau, kenne ich auch. Genau.
Aber das Schöne ist, also ich zum Beispiel habe den Tee mir schon vor einer halben Stunde aufgegossen, weil ich den auch wirklich sehr gerne so halb lauwarm trinke. Ja, also ich glaube ja auch, dass es meinem Körper auch gut tut, wirklich nicht allzu heiß und allzu kalte Getränke zu mitzunehmen. Oder ist das nur so ein Ammenmärchen?
Nee, die Ayurveda sagt das ja von vornherein. Ja. Sie sagt, immer darauf achten, dass man auch morgens früh schon warm trinkt. Ayurveda gesagt, auch ziemlich warm sogar. Im ersten Moment, weil es einfach die Durchblutung aktiviert, weil es eben dann eben auch die Schlacken aus dem Blut heraus entfernt, also die überschüssigen Elemente, die der Körper nicht braucht oder die verstoffwechselt werden und wurden. Das Herz wird aktiviert. Und so ist es schon wichtig, dass man einfach warm trinkt. Wenn man aber stark erregt ist und der Sympathikus ganz oben ist, das Herz klappert, sage ich mal, sozusagen, dann ist auch Kalttrinken hervorragend, weil es den Vagus aktiviert und damit die Bremse schafft.
Aber zu kalt soll es doch auch nicht sein, oder?
Nein, also, auf keinen Fall. Deswegen sagt die Ayurveda immer, warm bleiben. Und das ist auch unser Prinzip.
Genau, bei Kräutertees finde ich ganz interessant. Also die kann man ja, also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber also aus der Phytotherapie, aus der ich komme, ist es schon eher besser für manche Tees besonders, wenn man die länger ziehen lässt. Die werden natürlich dann intensiver vom Geschmack. Mhm. Aber wenn man die vor allem abgedeckt ziehen lässt, also mit dem Deckel drauf, werden besonders viele Wirkstoffe im Wasser gelöst. Ja. Da sagt man natürlich dann alles, was so über eine halbe Stunde ist dann auch irgendwann zu viel, ne? Aber so, man kann es trotzdem trinken, wenn man das möchte und wenn man das kann. Es sind natürlich dann manchmal sehr bitter. Nicht, dass man das unbedingt muss, aber es ist, wenn man jetzt von der therapeutischen Seite schaut, von der phytotherapeutischen Seite, manchmal auch gut, ein Tee etwas länger ziehen zu lassen.
Also gibt es da, also Phytotherapie bedeutet dann Kräuterheilkunde oder?
Genau, also Phytotherapie ist genau die Heilkunde oder die Therapie mit Pflanzen, ne, mit Pflanzenwirkstoffen. Die nennt sich dann Phytotherapie, genau, also wie man auch zum Beispiel Pflanzenheilmittel Phytopharmaka nennt, also aus der Apotheke. Genau, es steht Phyto für Pflanze.
Das ist also ein umgekehrtes Prinzip von Deckel beim Tee ziehen lassen, haben wir eigentlich genau, wenn wir kochen, dann wollen wir den Deckel abnehmen, wenn wir zum Beispiel was reduzieren, ja, weil dann eben genau die Dämpfe nach oben entweichen, und den Tee abgedeckt ziehen lassen hat dann einfach den Hintergrund, dass die Inhaltsstoffe sich nicht in die Luft verflüchtigen, sondern im Tee bleiben.
Richtig.
Im Tee bleiben, dass sich das konzentriert, deswegen ist die Dosis, kann man erhöhen durch längeres ziehen lassen. Kann die Dosis erhöhen eben auch dadurch, dass man den Deckel drauf lässt. So. Und von daher hat man eine Kontrollmöglichkeit und kann auf diese Weise sogar eben auch Aufgüsse machen, die man dann äußerlich anwendet.
Und spielt das eine Rolle, ob ich den Tee einfach nur ziehen lasse oder sollte ich ihn wirklich aufkochen, wenn ich das als Therapie nutzen möchte?
Das kommt ganz drauf an, auf die Pflanze und auf das, was man damit dann sozusagen bezweckt. Also so unsere Teemischung, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen werden, da reicht es dann, wenn man die aufgießt. Es gibt aber auch Pflanzen und Wurzeln, die man erstmal aufkochen muss und dann abseihen soll. Oder eben auch manche muss man sogar mit kaltem Wasser ansetzen. Also das kommt immer so ganz auf die Pflanze an, die man verwenden möchte.
Also so als Laie, das ist ja wahrscheinlich eine riesige Welt. Da habt ihr doch bestimmt einen guten Buchtipp, wo ich das nachlesen kann, oder?
Natürlich.
Natürlich. Selbstheilen mit Kräutern zum Beispiel.
Wer wohl da drauf gekommen ist.
Ja, ich weiß nicht, das ist mir gerade so eingefallen nebenbei.
Da war doch was.
Aber das kommt dann einfach so zurück aus der Historie. Denn man sagt ja so landläufig, gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen. Also da steckt ja offenbar auch ganz viel Wahrheit drin, oder?
Ja, es ist schon so. Früher, wenn man jetzt zurückdenkt, vor einigen hundert Jahren gab es ja teilweise noch keine Biochemie oder in der Form zumindest nicht wie heute. Und ich will nicht sagen, es gibt gegen jede Krankheit die Pflanze. Es gibt natürlich auch Grenzen der Phytotherapie, da muss man dann schauen, heutzutage sicherlich. Aber zunächst könnte man erstmal schauen, ob es eben eine Pflanze gibt, mit der ich mein Leid behandeln kann, bevor ich eine Tablette schlucke beispielsweise. Aber das ist natürlich dann ganz individuell und immer stark nach Ausprägung.
Von leicht nach schwer, sage ich immer. Also von leicht nach schwer, fang mit eigentlich wirklich in der Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Hausmittel an, also mit dem Tee beispielsweise, jetzt die Bronchitis zu behandeln, die Erkältung zu behandeln, ja. Beispielsweise mit Thymian. Thymian ist das Thymol, das wirkt antiviral, antibakteriell, den nimmst du als Tee und hilft. Aber hilft natürlich auch in der Küche, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt zu reduzieren, bevor du zu schulmedizinischen Mitteln greifst. Nehmen wir als schulmedizinisches Beispiel, was ich unheimlich liebe. Früher hat man die Weidenrinde genommen.
Ja.
Nach wie vor gut gegen Schmerzen, überhaupt kein Problem. Nimmst du die Weidenrinde, aber brauchst du aber mehr gegen Schmerzen, dann nimmst du das Aspirin, das ist hundertfach wirksamer. Aber es ist synthetisch eben aus der Weidenrinde entstanden. Und von daher hast du beide Bereiche auf einmal, die du anwenden kannst, von leicht nach schwer. Bei niedrigen, wenigen Schmerzen Weidenrinde, bei stärkeren Schmerzen dann eben Aspirin.
Genau, so wie zum Beispiel Weidenrindentee auch das Fieber senkt. Also genau. Das ist auch ganz interessant, das ist auch nachgewiesen wissenschaftlich. Das kann man auch selber nutzen. Das ist ganz spannend und wissen viele nicht.
Also wenn wir mal kulturhistorisch ein bisschen die Teepflanze Camellia sinensis betrachten, dann wird die schon seit über 5000 Jahren von Menschen genutzt, ursprünglich bearbeitet im südostasiatischen Raum, also da so die Ecke Südchina, Nordvietnam, genau. Laos, Thailand und ursprünglich auch eben als Medizinalpflanze genutzt. Also Tee wurde pulverisiert und eben als Arznei verwendet und dann erst später als Genussmittel. Das haben wir auch wirklich bei vielen anderen Kräutern, die wir heute so in unseren Teemischungen haben, dass sie ursprünglich mal aus einem ganz anderen Ansatz herausentwickelt oder entdeckt und verwendet wurden.
Genau, und das ist auch das Schöne, finde ich, an dieser Pflanzenmedizin, wie die entstanden ist. Die ist ja auch irgendwann mal die ist aus einer Prävention eigentlich entstanden. Also man auch aus asiatischen Raum kennt man das, da ist man früher zum Arzt gegangen und hat sich Hilfe geholt, damit man gar nicht erst krank wird und hat dann Kräuter bekommen und ähnliches. Und da war die Aufgabe des Arztes nicht, die, wenn man schon krank war, einzuheilen, sondern die den Patienten gesund zu halten. Und das finde ich ziemlich spannend.
Also ich habe ja vor meinem Medizinstudium Sinologie studiert, also Chinesisch gelernt und chinesische Kultur und habe eine Sache bis heute nicht vergessen, und sie hat mich auch motiviert, Medizin zu studieren, ist, ein guter Arzt verhindert Krankheiten, also ist präventiv tätig und so war das im alten China angeblich. Und ein schlechter Arzt wird nicht bezahlt, weil er nicht heilt. Die Prävention wurde bezahlt. Ist das nicht spannend? Also genau diesen Ansatz, den verfolgen wir, und das ist auch ein wirklicher Aspekt der Grönemeyer-Medizin, die wir hier in Bochum und an verschiedenen Standorten auch medizinisch realisiert haben.
Also es hat ja auch, ne, aus Arbeitgebersicht natürlich viel mehr Sinn, wenn ich da präventiv agiere und nicht nachher therapeutisch das behandeln muss, was ich vielleicht hätte verhindern können. Das stimmt.
Richtig, ja.
Das ist auch die große Aufgabe an der zukünftigen Medizin. Also Prävention, Vorsorgen, Prädiktion, Vorhersagen. Ne? Wenn du eben frühzeitig anfängst, dich präventiv zu verhalten, gesund und wohlbefindlich, durch das, was wir durch das Wissen der alten Kulturen ja mitbekommen haben und auch wissenschaftlich heute bewiesen ist, dann kannst du länger wohlbefindlich alt werden. Du musst es nicht, aber du kannst es. Und du kannst ja auch heute schon durch Studien belegt, wenn du auch spät anfängst mit 50, 60 und du verhältst dich auf einmal anders, kannst du bis zu 20 Jahre an Lebenszeit gewinnen. Und das dazu gehört eben auch ein guter Tee, eine gute Ernährung. Und dann natürlich die anderen Aspekte, die wichtig sind, Bewegung und Entspannung.
Genau, das wären jetzt so meine Fragen gewesen. Also den Tee, den habe ich ja schon ganz, ganz lange im Alltag bei mir integriert. Aber worauf muss ich noch achten? Bewegung ist klar. Ernährung spielt wahrscheinlich auch generell eine große Rolle, oder?
Ja, sicher. Also gesundes Essen bedeutet, sich von Anfang an Gedanken dazu machen, was tut dir gut. Und das ist bei jedem Menschen natürlich anders. Wir bringen jeder unseren individuellen Stoffwechsel mit. Aber es gibt eben so Grundprinzipien, die da heißen eben weniger Fett und wenn Fett, dann gesundes Fett, gesundes Öl, Olivenöl beispielsweise oder Leinöl. Ja, das heißt auch auf der anderen Seite eiweißreich sich zu ernähren. Gleichzeitig eben, wenn man sich bewusst ernährt, auf den Zucker und Zuckerangebote zu konzentrieren, also Tee am liebsten ohne Zucker.
Ja.
Ja, weil wir wissen einfach, der Diabetes nimmt zu, wahnsinnig zu, auch die Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankungen nehmen zu und wir wissen mittlerweile durch hohen Glukoseanteil im Blut und auch hohen Insulinanteil im Blut. Warum so viel Insulin? Weil die Zellen einfach das Glukose nicht mehr aufnehmen und Insulin immer mehr hinterher gepowert wird als Schlüssel, um den Zucker in die Zellen reinzubringen. Und was für mich ganz wichtig ist, mit Tee oder Pflanzen zu helfen, wie mit Melisse, wie mit Fenchel, wie mit Anis oder Kümmel beispielsweise die Verdauung anzuregen oder antientzündlich zu wirken. Oder eben auch bei bestimmten Erkrankungen dann auch wirklich effektiv antiviral, antibakteriell einzugreifen.
Ja, oder eben auch den Stoffwechsel dann auch zu aktivieren, somit auch und dann den Insulinspiegel auch zu senken, weil das können manche Pflanzen auch tatsächlich.
Genau.
Also die häufigste Frage, die wir natürlich nach dem Jahreswechsel kriegen, also Tee ist ja so ein typisches Kaltjahreszeitgetränk in Deutschland. Also den meisten Tee verkaufen wir wirklich so in der Winterzeit. Und sobald dann Weihnachten vorbei ist, kriegen wir natürlich die ganze Anfrage, mit welchem Tee kann ich am besten meine Pfunde wieder loswerden? Und dann sage ich immer, ja, eigentlich, wenn ich den Tee zu einer Sahnetorte trinke, dann ist es völlig egal, weil das kann Tee auch irgendwann nicht leisten. Das heißt, Die Mittel von Tee sind natürlich auch irgendwo begrenzt, oder?
Absolut. Und vor allen Dingen ist es auch eher so, das ist ja deshalb spielt ja Ernährung auch so eine große Rolle, dass man sich eben am besten, bevor man Diabetes bekommt, jetzt Typ 2 speziell, sich einfach entsprechend ernährt, damit man es gar nicht erst bekommt. Das ist ja leider auch im Alter oft, dass mittlerweile leider auch Kinder, die sehr viel Diabetes 2 leider entwickeln.
Altersdiabetes bei 10-Jährigen, 12-Jährigen, also was früher 60-Jährige bekommen haben.
Eigentlich katastrophal in Deutschland, ne? Und da kann man, weltweit, da kann man eben schon vorbeugen, wenn man da einfach auch zum Beispiel mehr Ballaststoffe isst, das fehlt jetzt so ein bisschen noch, aber eben auch besonders da schaut und letztendlich auch das Wissen darüber dann auch den Kindern vermittelt und dass man da sich so auch schützen kann, ne, durch Ernährung. Da braucht man auch nicht mehr Medikamente, weil, und das ist richtig, irgendwann kann ein Tee dabei dann auch nicht mehr helfen.
Und es ist ja mittlerweile auch so einfach, mit den Kleinsten richtig. Wirklich so gemeinsame Kräuterprojekte zu machen. Ne? Also zum Beispiel viele Schulen und Kindergärten machen das ja, dass sie jetzt im Frühjahr, jetzt wo es wirklich wieder warm wird, rausgehen und eigene Kräuterbeete anlegen. Ne? Das kann ich ja auch tatsächlich in einer Stadtwohnung auf dem Balkon machen. Ne? Ja. Da brauche ich halt wirklich nicht viel.
Ja, das und wenn man nehmen wir nochmal den Thymian. Der Thymian ist jetzt gerade in diesen Zeiten so wichtig gegen auch Viren und Bakterien. Aber genauso die Kamille. Wir wissen das von der Kamille, dass sie eben auch antiviral, antibakteriell wirkt. Ja, und sie ist, Sie haben es vorhin gesagt, seit Tausenden von Jahren ist das bekannt. Also es ist sowohl für den oberen Lufttrakt oder für Bronchien und Nase, Nebenhöhlen, Hals einfach wirksam ist, aber genauso im gesamten Magen-Darm-Trakt antientzündlich, antiviral wirkt. Und die Kamille ist auch eigentlich eine Pflanze, die ich persönlich wunderbar finde. Und vor allen Dingen, die auch, wenn man Ruhe haben will, ein bisschen mehr noch zur Unterstützung unseres Ruhetees noch dazugeben könnte.
Ja, das stimmt.
Also wenn ich mir mal die Top 3 der deutschen Kräutertees anschaue, es gibt ja immer sehr, sehr schöne Zahlen, die sich auch übrigens alle interessierten HörerInnen auf www.teeverband.de herunterladen können. Gibt es jedes Jahr immer kostenlos von allen Mitgliedern des Teeverbandes. Und da sind seit Jahr und Tag, also ich bin jetzt 20 Jahre im Teehandel und das hat sich, glaube ich, noch nie geändert. Die Top 3 der beliebtesten Kräutertees in Deutschland sind, Trommelwirbel, Pfefferminze, Kamille und Fenchel. Aus welchen Gründen wohl?
Ja, weil sie natürlich besonders wirksam sind, ne? Also bei der Pfefferminze ist es ja auch so, die schmeckt natürlich auch noch gut, muss man ja auch mal sagen. Also Pfefferminztee ist einfach echt nicht nur bekömmlich, sondern lecker. Oder dem einen bekommt es mehr als dem anderen, das ist auch speziell manchmal. Aber die ist eben ganz stark antientzündlich wirkt die. Und bei so Magenschleimhautreizungen und Entzündungen wirkt die halt schon. Und ich sag mal, auch so nach dem Essen oder ähnliches, da verträgt man sich auch gut mit dem Kamillentee, aber als auch mit dem Pfefferminztee. Und was auch spannend ist, die ist auch bei Reizdarm medizinisch anerkannt in ihrer Wirkung. Und da gibt es auch nicht so viel. Das Pfefferminzöl ist halt wirklich da besonders wirksam. Und ich finde die Pfefferminze sowieso spannend. Also das ist jetzt im innerlichen Bereich, aber im äußerlichen Bereich ist die wirklich, wenn man die jetzt aufträgt, also Pfefferminzöl verdünnt, wirkt das zum Beispiel nachweislich bei Kopfschmerzen, also bei Spannungskopfschmerzen.
Spannungskopfschmerzen, Muskelschmerzen, also wunderbar. Und sie wirkt eben auch, das finde ich so interessant, eben gegen Krämpfe. Selbst ja, Krämpfe genau. Auch des Darmes, Magen-Darm-Traktes, aber eben auch der Gallenwege. Also das ist so. Und von daher ist die Pfefferminze oder Minze eben auch japanische Minze, die man auch äußerlich auch sehr gerne aufträgt, von hoher Bedeutung für Hausmittel.
Genau, bei der Pfefferminze ist das Einzige, finde ich, was man, also die ist ja auch bei Katarren der oberen Atemwege, ist ja auch indiziert, aber also bei ganz normalen oberen Atemwegsinfekten wirkt die auch gut. Das Einzige bei Pfefferminz, was man wissen muss, die kühlt so ein bisschen den Organismus runter, deshalb trinkt man die auch so gerne in Marokko beispielsweise, fällt mir jetzt spontan ein, aber auch in anderen heißeren Ländern. Die kühlt den Körper so ein bisschen runter und genau, das muss man einfach wissen. Deshalb manchen bekommt Pfefferminztee nicht so gut auf den Magen. Manchmal komischerweise, wenn man denkt, ist ja absolut gut für den Magen, dann muss man immer so ein bisschen testen. Aber das wissen die Menschen manchmal oder meistens vor allem selber besser.
Und Minze wirkt auch gegen Flatulenz, gegen Pupserei. Ja, das sollte man auch wissen. Also wer da viele Probleme mit hat und mit Blähungen hat, das ist ein wunderbares Hilfsmittel. Deswegen ist ein Pfefferminztee so nach dem Essen oder vor allen Dingen nach dem fettreichen Essen so wunderbar.
Also ich erinnere mich wirklich an meine Großmutter. Meine Eltern, also meine Großeltern kommen beide aus dem Ruhrpott, aus Dortmund ehrlicherweise. Und die hatten beide so einen Schrebergarten hinten raus. Und die eine Oma, mütterlicherseits, die hatte immer so einen Kräutergarten. Und ich weiß als Kind, wir waren häufig bei meinen Großeltern. Und es gab immer selbstgepflückten Tee. Also sie hatte immer Minze, hatte sie ohne Ende im Garten. Es gab immer selbstgemachten Kräutertee. Und Oma wusste einfach immer, was wogegen hilft. Ist das so ein Wissen, was hier in Europa oder in Deutschland, ist das etwas, was man von Generation zu Generation weitergibt? Ist das so bei uns schon so tief verwurzelt?
Vom Prinzip ja, aber das Wissen geht auch verloren dadurch, dass man meint, im Internet ist alles zu kriegen, dann googelt man irgendwo nach und dann kriegt man auch neue, moderne Angebote und vor allen Dingen dann eben auch irgendwas, was vielleicht noch gar nicht so nachgewiesen ist oder was auch in der Tradition gar nicht jetzt erfahrungshaltkundlich einem weiterhelfen kann, weil nicht bekannt. Ich finde, da sollte man endlich mal das Handy oder den Computer ausschalten und gucken und auf Erkundungsfahrt gehen, beispielsweise jetzt in ihren Teeangeboten bei Teek Schwendtner. Was gibt es denn noch an guten Möglichkeiten und dann ausprobieren? Wirklich ausprobieren ist so wichtig und schmeckt es. Das ist doch auch was ganz Wichtiges. Ein Tee muss lecker sein.
Richtig.
Das muss Lust machen auf mehr. Und da muss man auch ausprobieren und muss auch rausfinden, Mensch, brauche ich ja gar keinen Zucker. Es schmeckt ja so noch viel, viel besser, weil viel intensiver der Geschmack ist. Oder.
Aber ich finde, da sagst du oder sprichst was Wichtiges an, Daniel, weil das ist schon so, deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben, es ist schon so, dass man das Gefühl hat, diese Pflanzenheilkunde oder dieses Wissen, was wir in Europa haben, nicht nur Europa, auf der ganzen Welt, aber ich sag mal so jetzt mehr die heimischen Pflanzen von uns hier, das geht verloren, wenn man das nicht weiterträgt und niederschreibt. Und deshalb war uns das auch so wichtig, da auch, ja, das einfach auch festzuhalten und uns auch ein Stück weit auf die evidenzbasierten, wissenschaftlich anerkannten Pflanzen zu, sag mal, nicht beschränken, aber hauptsächlich so einen Schwerpunkt drauf zu legen, weil das ist wichtig, dass es gibt so viele Pflanzen, die so gut wirken, da braucht man manchmal, wie gesagt, auch nicht eine Tablette.
Ja, vor allen Dingen, aber man muss beides sehen. Wir haben glückliche Erkenntnisse im wissenschaftlichen Bereich, wie beispielsweise nicht Pfefferminzöl, jetzt aufgetragen von außen und dann innerlich verstärkt, wirksam ist bei Spannungskopfschmerzen, bei Kopfschmerzen. Oder beim Kurkuma ist es so, dass eben Kurkuma genauso wirksam ist wie die Pfefferminze auch, wie 1000 Milligramm Ibuprofen oder Aspirin, was man nimmt. Und wenn man das weiß, und das ist niedergeschrieben, aber wenn man gleichzeitig in der Erfahrungsheilkunde auch sieht über die Jahrtausende, was dann beispielsweise in der WHO, in WHO-Empfehlungen sind von der Weltgesundheitsorganisation, wo man dann unterscheidet zwischen wirklich sicher erklärte Wissenschaft, vermutlich hilfreich oder traditionell, dann ist man eigentlich immer auf dem richtigen Weg. Und so gibt es ja auch viele Monographien von der Europäischen Kommission für Pflanzenheilkunde beispielsweise rausgegeben oder von der phytopharmakologischen Gesellschaft, die rund ums europäische Arzneibuch ist. Da gibt es Monographien, da kann man nachschlagen und kann man sehen, also wie wirksam ist denn eigentlich die Pflanze?
Gibt es denn da irgendwelche Risiken? Also muss ich irgendwie.
Dann ist man auf einem guten Weg und das haben wir gemacht. Und wenn man bei uns ins Buch guckt, dann kann man auch unter heilpflanzen.com oder World Medicine, also Weltmedizin.eu, kann man auch Literatur nachschlagen und kriegt dann einfach die entsprechenden Informationen zu den Pflanzen, die eben in den verschiedenen, von den verschiedensten Organisationen eben niedergelegt worden sind.
Und gibt es da irgendwas, worauf ich als Privatperson achten müsste? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag 5 Liter Pfefferminztee hochkonzentriert trinke, dann ist das ja irgendwann vielleicht doch nicht mehr so gut für meinen Magen, oder?
Genau, das ist absolut richtig. In der Dosis liegt natürlich viel.
Auf die Dosis kommt es halt an, nicht? Ob wirksam oder schädlich.
Aber das steht auch im Buch. Da kann man ganz genau, gibt es genaue Angaben, wie viel Gramm täglich man zu sich nehmen darf. Es gibt natürlich dann auch Kontraindikationen. Auch das steht im Buch, ne? Bei Süßholz zum Beispiel, da gibt es dann ein paar Dinge, die man beachten muss. Da soll man zum Beispiel keinen Bluthochdruck haben, wenn man davon mehr trinkt. Als Beispiel jetzt nur, ne? Und so hat natürlich auch jede Pflanze.
Oder wenn du einen niedrigen Blutdruck hast, dann Süßholz wirklich
dann
nehmen.
Dann
nehmen
wirklich.
Dann kriegst du wieder Kraft.
Genau.
Also mein Sohn kriegt jeden Morgen auf dem Weg zur Schule immer eine Thermosflasche mit Tee. Und ich weiß immer, wenn ich dem 5 Tage lang den gleichen Tee mache, sage, Papa, ich kann es nicht mehr sehen, ich möchte was anderes. Also der möchte schon auch von sich aus immer diese Vielfalt haben. Das ist auch etwas, was wir immer sehr gerne empfehlen, auch mal durchaus abzuwechseln, nicht eine einzige Teesorte für den Rest seines Lebens zu konsumieren.
Das ist eigentlich auch nicht gut tatsächlich. Man soll tatsächlich schon auch wechseln. Das ist genau richtig.
Ja, und wenn man wirklich, kommen wir da mal drauf zu sprechen, wenn man wirklich Übelkeit empfindet und beim Norovirus zum Beispiel bekannt, aber auch jetzt bei bestimmten Corona-Arten kommt das immer mehr zutage. Oder man erbricht auch oder man hat Durchfall oder man hat als Frau eben auch wirklich Schmerzen, Menstruationsschmerzen, dann ist Fenchel beispielsweise wirklich ein Heilmittel. Ja, dann kann man es auch so innerlich nehmen. Oder wenn man appetitlos ist, weil man jetzt doch sehr erschöpft war durch eine Grippe und auch gar nicht so richtig weiß, dann hilft beispielsweise Fenchel. Das heißt also aus medizinischer Sicht, ist das dann wirklich eine wunderbare Möglichkeit, sich wieder aufzurichten.
So, und jetzt habe ich weder die Zeit noch die Muße noch das Verständnis, habe sogar vielleicht ein bisschen Angst vor dieser ganzen Phytotherapie. Da kann ich mich ja auch ruhigen Gewissens an jemanden wenden, der da richtig von Ahnung hat, zum Beispiel mit dem Nachnamen Grönemeyer. Und wenn die jetzt auch noch zwei Teemischungen hätten, das wäre ja grandios, oder?
Ja, das wäre ja, grandios. Klar. Das wäre ja natürlich wirklich eigentlich ideal.
Genau, Ruhe und Kraft haben wir eben schon angesprochen. Und jetzt mal ganz direkt gefragt. Es gibt ja schon eine ganze Menge Tees da draußen in Deutschland. Man kann Tee in der Apotheke kaufen, in der Drogerie, man kann Tee im Fachhandel kaufen. In jedem Discounter gibt es Teebeutel. Die Welt hat ja jetzt schon lange von Tee erfahren. Aber wie genau kam jetzt eigentlich Ruhe und Kraft zustande? Warum mit uns und warum jetzt? Was ist das Besondere an diesen Tees?
Ich finde, Sie haben so eine hohe Kompetenz in den Teeangeboten. Sie fahren in die Länder, Sie fahren zu den Erzeugern, Sie gucken nach Wirkungsweisen und deswegen sind wir ja auch zusammen, weil Sie uns gefragt haben, ob wir nicht da gemeinsam was zusammen machen können und wir sind auf Sie quasi auch entsprechend dann auch zugekommen und haben gesagt, Mensch, lass uns was zusammen machen. Ich glaube, die Kompetenz zu Kompetenz, das ist eigentlich das Wesentliche. Und den Tee wieder so kulturfähig machen, wie er früher einmal war, bevor der Kaffeeboom so über uns rübergeschwappt ist. Und ich trinke gerne Kaffee, aber ich bin begeisterter Teetrinker und auch schon immer gewesen und bin so auch erzogen worden durch jetzt in der 6. Generation Arzt, sowohl im als Genussmittel, also mit genüsslichen Pfefferminztee, genüsslichen Fencheltee oder Kamilletee trinken oder genüsslich Ruhe am Abend durch das, was wir jetzt gemeinsam produziert haben und entwickelt haben, als auch eben wirklich als Indikation bei Erkrankungen. Und in diese 6. Generation Arzt und Friederike jetzt in der 7. Generation Naturtherapeutin ist das ja richtig, dass wir zusammen sind. Ja, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt im Moment an Alternativen formulieren würde, sondern ich würde sagen, wir sind die Zukunft.
Ja, das freut uns natürlich sehr.
Ja, und dann schmeckt es auch halt auch noch, ne? Das darf man auch nicht sagen. Ihr habt ja das auch mit betreut, dass der Geschmack eben auch so gut herausgearbeitet wurde. Ist ja bei manchen Heilkräuter-Tees ja auch nicht immer der Fall.
Es ist lecker, es hat keine Zusatzstoffe. Und was ich, und ich kenne die Geschwendner schon lange, was ich schon immer in den letzten Jahrzehnten so toll fand, der Geruch im Laden. Lässt einen immer juchzen und das Herz höher schlagen.
Wie so eine eigene Welt, in die man
und dann guckst du, was kannst du dir jetzt Gutes tun, genau. Ja. Und welchen Tee holst du, nimmst du jetzt mit und probierst den mal aus.
Muss denn Medizin immer bitter schmecken? Das habe ich noch so aus Kindheitstagen drin, aber.
Nee, eigentlich nicht. Ne? Also, nee, eigentlich nicht. Es gibt natürlich Pflanzen, die besonders bitterstoffhaltig sind. Das ist einfach so von Natur aus, zum Beispiel Schafgarbe, die ist recht bitter. Aber das sind natürlich meistens auch Pflanzen, die dann natürlich auch gleichzeitig bitter sein müssen, auch Baldrian zum Beispiel. Also bitter ist nicht nur schlecht. Und gerade wenn man natürlich einen puren Tee, Baldrian-Tee zum Beispiel pur trinkt, ist der vielleicht einem zu bitter. Und da braucht man schon die Bitterstoffe, um dann auch die Wirkung zu erzielen letztendlich. Aber deshalb ist es auch eine Herausforderung, glaube ich, da eine vernünftige, wirksame Mischung hinzukriegen, die noch schmeckt. Aber das ist uns, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Also ich habe bisher wirklich viel positives Feedback bekommen und finde selber auch, die sind sehr gelungen sensorisch. Die Tees schmecken einfach gut und und das ist ja auch wichtig. Ne? Also der Tee muss halt auch getrunken werden. Und wenn man den nicht trinken kann, weil er einem zu bitter schmeckt, dann bringt es auch nichts.
Also ich habe ja vor Jahren mal so einen Sachkundenachweis für freiverkäufliche Arzneimittel gemacht. Das ist so bei mir so ein bisschen wie so dieser Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein. Hat man einmal gemacht, dann ist dein Leben lang gültig. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ich kann den Tee ja natürlich vor allen Dingen aus sensorischen Gründen beurteilen. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen hier auf die Inhaltsstoffe. Nehmen wir hier zum Beispiel die Ruhe. Da haben wir hier Frauenmantel, Zitronenmelisse, Himbeerblätter, Salbei, Süßholz, Hibiskus. Wie kam es genau so zu dieser Zusammenstellung?
Auch wegen dem Geschmack. Also wir haben schon von Anfang an darauf geachtet, was können wir an Inhaltsstoffen, an Zutaten wählen, die zum einen eben auch diese Ruhe bewirken, die wir erzielen wollen. Also dieses Harmonisieren, ne? Wie zum Beispiel von Melisse. Und da war uns natürlich wichtig, dass wir da eine Wirkung haben. Aber gleichzeitig muss es auch schmecken. Ne? Und da haben wir natürlich geschaut, dass wir so ein bisschen dann auch in dem Bereich bleiben. Also Hibiskus ist ja auch drin. Das ist jetzt zum Beispiel eine der Pflanzen, die jetzt noch nicht wissenschaftlich noch nicht so anerkannt ist. Aber man vermutet eben bei Hibiskus, dass sie auch so einen harmonischen Mehrwert hat und den Blutdruck regulieren kann. Also so Pflanzen drin haben, die einfach ausgleichend sind. Und die Melisse ist das eben ganz stark. Die kann auch bei so Herzrasen sehr gut wirken und ist aber auch total bekömmlich. Ne? Ist ja auch gleichzeitig eine Pflanze, die man bei Magenbeschwerden gut nehmen kann. Und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel diese Pflanzen natürlich dann besonders dafür auch ausgewählt. Und gleichzeitig haben wir auch noch dann natürlich dann so ein bisschen Süßholz mit reingenommen, damit es ein bisschen, damit es auch noch vielleicht ein bisschen runder schmeckt. Und aber auch den Salbei. So, und die Himbeerblätter, damit wir dann den Geschmack auch etwas abrunden und der nicht zu monoton letztendlich schmeckt.
Und als gegenüberstehender Tee haben wir natürlich die Kraft, die komplett andere Zutaten an, nämlich Ingwer, Kurkuma in ganz, ganz hohem Maße. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man mal so eine Tasse aufgebrüht hat, der ist richtig strahlend gelb. Das kommt natürlich vor allen Dingen durch Kurkuma, Süßholz, Majoran, Kakaoschalen, Sanddornbeeren, Holunderblüten. Der geht ja in eine komplett andere Richtung. Ne? Was war da die Zielsetzung?
Ja eigentlich erstmal. Wenn ich vorhin auch gesagt habe, sie senkt den Blutdruck, Süßholz bringt erstmal dich auf eine gesunde Ausgangslage und der Majoran senkt Cortisolspiegel. Ja, wenn du jetzt, ne, und bist damit bereit, dass du wirklich in den Tag powern kannst, weil du auch von einem niedrigen Level nach oben gehst. Ist also immer wieder, und wir haben ja eine ganz hohe Anzahl von Hochdruckpatienten beispielsweise in unserer Gesellschaft. Wenn du denen hilfst, also auf niedriges Niveau zu kommen, dann können sie auch mit einer ganz anderen Kraft sich nach vorne entwickeln. Und was man eben auch gleichzeitig wissen sollte, ist, dass dieses Pfeffer im Grunde pfeffrig macht, also Power gibt und gleichzeitig anregt und hilft, dass andere Stoffe, die wir aufnehmen, auch durch die Ernährung aufnehmen, im Grunde besser aufgeschlossen werden. Vor allen Dingen, weil die Oberfläche des Darmes im Grunde in der Durchblutung gefördert wird und von daher werden einfach das, was aufgenommen wird an Nahrung, auch noch besser aufgeschlossen und dann transportiert in den Körper.
Ist so ein Wirkstoffverstärker letztendlich, ja, ne? Kann man sagen.
Wir wissen das ja beim Kurkuma, dass die Wirkung von Kurkuma, da unterscheiden sich ja die Angaben, zwischen 500 bis 2000 Mal stärker wird, wenn man Pfeffer dazu tut. Und das gilt aber für andere Bestandteile genauso und gleichzeitig eben auch diese Wirkung auf die Oberfläche des Darmes, der eben die Durchblutung, ne, verbessert.
War das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass wir hier keine koffeinhaltigen klassischen Tees mehr dabei haben, sondern reinweg Kräuter und Gewürze?
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, Ingwer ist ja auch drin in der Kraft, ne? In der Kraftmischung ist ja der Ingwer auch drin. Und der Ingwer hat ja auch so eine tonisierende, also so eine aktivierende Wirkung. Der macht auch wach. Deshalb ist es auch besser, den Krafttee zum Beispiel morgens oder sag mal so bis so 3 Uhr getrunken zu haben und danach dann nicht mehr, weil Ingwer einfach auch ein Stück weit wach macht tatsächlich.
Das ist ein guter Ersatz für Kaffee.
Genau,
also Ingwer-Tee über den Tag getrunken ist, so wie die ayurvedische Medizin es macht, könnte man jetzt ersetzen durch unseren Krafttee.
Ja.
So. Und dann hat man die gleiche Wirkung und kann den über den Tag, und man wird es wirklich merken, dass man dann auf einmal gar nicht mehr so einen Hieper hat auf Kaffee, weil Kaffee verliert ja die Wirkung nach kurzer Zeit und man trinkt dann den nächsten Kaffee. So, und wenn man zu viel Kaffee gekriegt hat, schlägt es genau um und man wird dösig und müde.
Ein bisschen im Espresso-Tief, sagen wir dazu immer.
Weiß nicht. Fahrig, irgendwie so mistig im Kopf. Ich suche nach dem richtigen aus.
Mistig ist auch gut.
Ich finde, in einem Tee-Podcast können wir auch schon mal sagen, Kaffee macht mistig im Kopf. Ich finde, das können wir genauso stehen lassen. Das ist auch, glaube ich, das Fachjargon, ja, genau.
Ja,
finde ich
auch sicher so.
Ja, genau. Und was ich noch eigentlich wichtig finde, ist eben diese bakterielle Wirkung, die wir beispielsweise eben auch durch den Ingwer haben, die wir durch Majoran haben.
Ja, also die Schutzfunktion, die Kraft gleichzeitig gibt und gleichzeitig den Körper auch schützt vor
Entzündungen
und Infekten.
Genau.
Das ist die Kraft, die wir den Menschen mitgeben wollen durch den Tee.
Jetzt haben wir bisher unheimlich viel über wirklich körperliche, physiologische Aspekte des Teetrinkens gesprochen. Aber für uns ist, oder für mich persönlich auch immer so ein bisschen dieser, das Tee zubereiten. Also wir haben hier in unserer Zentrale hier in Meckenheim relativ viele Teeküchen. Dort stehen auch ganz, ganz viele Tees für alle Mitarbeitenden hier zur Verfügung. Und noch nie hat der Chef irgendwie mal gesagt, oh, was machen Sie da? Ja, ich lasse gerade 5 Minuten meinen Tee ziehen. Sondern dieses Tee ziehen lassen, dieses Zubereiten, das gehört einfach auch mit zu dieser Alltagsroutine, zu diesem Entspannen. Wenn ich mal so einen stressigen Tag habe und ich habe gerade 13 E-Mails hintereinander gearbeitet oder muss jetzt einen Podcast aufnehmen zum Beispiel. Und dann brauche ich auch dieses Ritual. Und sei es nur diese 5 Minuten, diese kleine Auszeit, also dieser psychologische Effekt, ich mach mal gerade eine Pause. Ist das auch wichtig geworden heute oder wichtiger?
Ja, wichtig. In der heutigen Zeit mehr denn je. Und vor allen Dingen in dieser Zeit nicht nur sich mal fallen lassen können, mal was ganz anderes machen und dadurch gar nicht auch mental zu entspannen, weil man nicht mal an irgendein Problem denkt, sondern das auf einmal wegtaucht. Und dann kommt der Geruch des Tees, den man inhaliert und damit auch wieder sich Freude bereitet oder interessiert ist, weil man jetzt auf einmal auf einem ganz anderen Weg ist und konzentriert sich in diesem Moment auf den Tee und auf das, was man entdecken kann und gleichzeitig die Farbe genießen, die Farbe des Tees, die sich ja alle auch mit dem gleichen Tee immer unterscheidet, je nachdem, welche Menge man nimmt. Und das Zweite, auch die unterschiedlichen Arten der Farben, die man nimmt, bekommt, wenn man eben unterschiedliche Tees trinkt. Und das kombiniert diese sinnliche Erfahrung, sich genussvoll etwas zubereiten, sich darauf freuen, sich hinsetzen zu können. Die Tasse Tee, die dampft, dann auch genüsslich einen Moment zu genießen, ist was ganz anderes als in irgendeinem Café sich ein Cappuccino reinzupfeifen und dann zu gehen.
Oder am besten noch to go.
Das kann auch genussvoll sein. Will jetzt nicht so lästern. Mache ich auch gerne. Aber der Tee bietet eigentlich nochmal eine ganz andere Form des Sinnlichen.
Ja, und auch eine Auszeit. Ne? Ich fand das auch gut, was du gerade gesagt hast. Also deshalb haben wir ja auch bewusst auch genau das kreiert, dass man auch zur Ruhe kommt. Ne? Und man kann ja nicht, das wissen wir eigentlich alle, aber manchmal denkt man nicht daran, man kann nicht nur durchpowern, ne? Und den ganzen Tag aktiv sein und produktiv sein und leistungsbereit. Das wird ja oft erwartet in unserer Gesellschaft heutzutage. Sondern man braucht eben, um da das besonders gut zu können, auch diese Ruhepausen dazwischen. Also wir müssen unseren Parasympathikus, unseren Ruhenerv, nenne ich ihn jetzt mal, auch Zeit geben zu regenerieren, weil wir dann erst wieder auch voll Power nach vorne gehen können. Und das vergessen viele. Und deshalb war uns wichtig, auch eben da auch ganz speziell ein Augenmerk zu legen. Ruhe, ja. Nimm dir eine Tasse Ruhe, aber nimm dir selbst auch die Zeit, für dich runterzukommen und zu regenerieren, damit du dann am nächsten Tag oder vielleicht ein bisschen später am Tag auch wieder voll zu powern, eventuell, ja. Das ist ganz wichtig. Also
deswegen sagen wir ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau, das Gleichgewicht geben. Und ich kann nur empfehlen, sich in Ruhe zurückzulehnen, mein neues Buch Leben ohne Angst zu lesen und sich dabei wundervoll einen Ruhetee zu Gemüte führen. Es ist ein Tee, ein sinnliches Erlebnis gegen die Angst und für das Leben.
Ich finde, das sind wunderbare Abschlussworte. Wir sind ja schon lange, lange in der Entwicklung gewesen und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, auch mit Ihnen, Professor Grönemeyer und dir, Friederike, an diesen Tees zu arbeiten, weil genau dieser Aspekt etwas Gutes trinken, was schmeckt, aber mir auch gleichzeitig selber gut tut. Das ist unheimlich schön. Ein Tee ist ein ganz, ganz tolles Produkt, womit ich mir selber vor allen Dingen Freude machen kann. Und genau. Das ist etwas, was ja heutzutage unheimlich viel wert ist, ne? Sich selber einfach mal was Gutes tun. Wir sind zwar auch gerne für andere Leute da, so ist es natürlich nicht, aber wir sollten dabei selber nicht zu kurz kommen.
Genau so ist es, ja. Schön formuliert, ja.
Ich danke sehr für die Zeit. Es hat mir wieder einmal sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch wieder wahnsinnig viel gelernt, auch wenn ich mir die Folge bestimmt selber noch mal ein, zwei Mal anhöre, um das alles auch zu verarbeiten. Von diesem Fachwissen bin ich noch Jahrzehnte entfernt. Da reicht mein Sachkundenachweis auf keinen Fall aus. Ich danke sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, an alle ZuhörerInnen da draußen, einfach mal Ruhe und Kraft ausprobieren. Wer so wie ich zwei Kinder hat, wechselt dann mal zwischen Ruhe und Kraft am Wochenende, je nachdem, was die vorhaben. Wünsche allen eine hoffentlich gut überstandene Grippezeit und blicke voller Freude in den kommenden Frühling und in eine tolle Sommerzeit. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch. Vielen und Dank. Bleiben Sie alle fit und fröhlich.
Hat Spaß gemacht.
War wundervoll.
Danke.
Danke.
Und alles Gute.
Das wusste ich gar nicht.
Warum dürfen wir bei Tegesch Schwendtner keinen Tee gegen zum Beispiel Erkältung oder Magen-Darm empfehlen?
Das ist eine gute Frage, die uns auch wirklich häufig gestellt wird. Also, für den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln, worunter zum Beispiel Erkältungstee oder Magen-Darm-Tee zählt, hat man ganz bestimmte Auflagen. Zum Beispiel brauche ich im Geschäft immer eine sachkundige Person, die also medizinisch beraten kann, wenn es um freiverkäufliche Arzneimittel geht. Darüber hinaus muss noch der Hersteller, also in dem Fall wären das ja dann wir, nach dem Arzneimittelgesetzbuch auditiert werden. Und das sind wir einfach nicht. Und deswegen handeln wir Tee als Lebensmittel und nicht als Arzneimittel.
Der Tee des Monats.
Was macht den Earl Grey Noblesse so besonders?
Earl Grey ist ja wirklich so der Klassiker unter den Teetrinkern. Ne? Also ich glaube, keinen anderen Tee verkaufen wir mehr als unseren Earl Grey Nummer 922. Aber der Earl Grey hat nämlich noch einen etwas feineren, nobleren Bruder, und zwar Earl Grey Noblesse. Und das Besondere hier ist, dass eben der klassische Schwarztee mit dem Bergamott, also das ist ja so die Earl Grey-Verbindung, nochmal Besuch bekommt, und zwar von Lavendelblüten. Und diese ganz, ganz floralen, ätherischen Lavendelnoten, die harmonieren einfach ganz, ganz besonders gut mit den Zitrusnoten aus der Bergamott. Also eigentlich so ein Earl Grey für sonntags nachmittags.
Mythen, Märchen und Marani.
Wie ist eigentlich Earl Grey entstanden?
Dazu gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Das Kuriose ist, dass zwei große britische Teefirmen sich darüber streiten, wer denn von den beiden den Earl Grey erfunden hat. Das macht nichts, wir sonnen uns einfach in unserem Erfolg, denn 2012, glaube ich, haben wir einmal den Preis für den weltbesten Earl Grey gewonnen, damals noch beim World Tea Championship. Die wahrscheinlichste Erklärung, wie der Earl Grey entstanden ist, handelt von einer Geschichte, wo ein Handelsschiff Kisten mit Tee geladen hatte und im Mittelmeer Halt gemacht hat, um dort Fässer mit Bergamottöl zu laden. Denn bis heute kommt über 90% der Bergamottfrüchte aus Italien. Und in der stürmischen See haben sich die Fässer losgelöst und sind in den Tee geschwappt. Und einmal in London angekommen, wollte man den teuren Tee nicht einfach entsorgen, sondern hat den probiert und hat geschmeckt, dass der Schwarztee mit dem Zitrusaroma der Bergamotte ganz wunderbar harmoniert. Und ja, seitdem trinkt man auf der ganzen Welt wohl Earl Grey. Ob diese Geschichte 100% wahr ist, kann ich nicht verifizieren, aber ich halte sie auf jeden Fall für sehr realistisch.
Das war der Podcast Ein nimmt Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.